Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen zu den Sommerfestspielen von Ich sehe was, was du nicht siehst. Zumindest das, was Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, darunter versteht. Mein Name ist Lars Heider. Und ich hatte mich, nachdem es losging mit Max Liebermann vor 2 Wochen, hatte ich mich so auf so fröhliche, freundliche, schöne Bilder, über die man vielleicht auch gar nicht so lange sprechen kann, gefreut. Aber natürlich wäre Alexander Klar nicht Alexander Klar, wenn er
dir nicht einen Schlund mitgebracht hätte.
Und heute, lieber Alexander, heute wirklich toppst du dich in Richtung, ich bin gespannt, ob du mir dieses Bild wieder schönreden kannst.
Beschreib's doch erst mal. Es ist grottig.
Es ist grottig. Nein, es ist eine Grotte. Ich beschreibe es. Man sieht den Eingang zu einer Grotte, eine düstere Grotte. Also ein Drittel des Bildes ist schwarzes Nichts. Schwarzes, man weiß nicht, wo man hingeht. Und dann sind halt diese Steinformationen mit, ja, vorne rechts gibt es so einen leichten Wellenlauf. Da ist so ein kleiner Anleger. Und man blickt in diese Grotte rein, das ist so düster, dass man nicht sehen kann, was da ist. Man wird sich nicht trauen, da reinzugehen vielleicht. Ja, puh, die Grotte. Wahrscheinlich ist das Ding auch die Grotte.
Sehr gut, nein, es ist die Grotte der Lou, also geschrieben L-O-U-E, aber ich vermute mal, das E lässt man auch weg. Ein Wassertritt hier aus dem Fels heraus. Das Bild ist von 1864 und gemalt ist von Gustave Courbet, der sich zu Lebzeiten viel Hohn und Spott hat einfangen müssen, ob solcher Motivwahl. Und ich sehe schon,
nicht zu Unrecht. Nee. Ja, aber das ist ja die große, wirklich, also unter uns. Warum sollte man eine Grotte malen? Es gibt schöne Grotten, gar keine Frage. Aber das Problem bei einer Grotte ist doch immer das, dass wenn man sie malt, wenn man sie fotografiert, du vor allen Dingen den Eingang siehst. Und der ist natürlich immer dunkel. Mhm. Also warum eine Grotte? Warum malt man eine Grotte, wo man so viel Schöne, man kann Berge, man kann Flüsse, man kann Menschen, man kann alles malen, aber doch keine, was würde einem noch einfallen, was man nicht, gibt es Sachen, die praktisch nie gemalt, gibt es irgendetwas, was nie gemalt wurde?
Ein Auto von unten. Dabei ist für ein Kfz-Mechaniker bestimmt super
aufregend. Das gibt's doch bestimmt, ein Auto von unten.
Ich kann mal überlegen. Also,
aber eine Grotte käme schon gleich danach.
Also jetzt, du hast die einzigartige Gelegenheit, über ein Bild zu sprechen, in dessen Mitte es zappenduster ist.
Ja.
Dass man sich das mal, also vielleicht mal zuerst über den Antrieb, warum etwas malt. Das ist ja, ich glaube, Künstler überlegen nicht besonders lange, wie das Publikum das findet, denn es gibt Dinge, die sie einfach befeuern, interessieren und manchmal haben sie einen Treffer. Das passiert auch so. Entweder man malt ein Bild, das sofort vom Publikum geliebt wird und ein Megaschlager wird. Es gibt aber auch Bilder, die kein Mensch versteht, sich die Welt drüber aufregt und aber irgendwann 20 Jahre später stellt plötzlich jemand davor fest, oh, ich sehe das und das darin und auf einmal entwickelt sich zum Megaschlager. Es gibt auch Bilder, die nie zum Schlager werden, vielleicht weil sie auch nicht gut sind. Der Gustave Courbet war auf alle Fälle ein sehr intelligenter Maler. Er ist ein bisschen der Wegbereiter des Impressionismus und er ist aber, jetzt muss man ganz böse sein, ein ganzes Ecke schlauer als die meisten Impressionisten, denn er hat eigentlich erst so die Bildformeln, der hat Bildformeln aufgemacht, die Impressionisten sich überhaupt nie getraut haben zu machen. Wenn man sich die Bilder der Impressionisten anguckt, das sind strunztypische Sachen. Also so ein Feld, was der Sisley malt, Stillleben. Also die sind eigentlich total konservativ. Der Courbet, der ist richtiger Konzeptmaler und der kommt aus der Gegend, wo diese Grotte da war, aus der Franche-Comté. Und der hat zum Beispiel eins seiner berühmtesten Bilder, ein Begräbnis, das Begräbnis in Ornon. Da malt er die gesamte Dorfbelegschaft beim Begräbnis. Ich meine, das sich mal kurz überlegen.
Ja, das ist was anderes, finde ich, oder?
Naja, es ist die Gelegenheit, lauter Leute zu malen, die ernst, würdig, traurig sind und dann auch noch die verschiedenen Dinge einzufangen. Ja. Es ist aber ein monumentales Bild. Dann malt er zum Beispiel das Bild heißt Der Ursprung des Lebens. Oh Gott, das ist wie peinlich. Das ist ein berühmtes Bild. Also er malt die weibliche Scheide direkt mit dem Blick des Gynäkologen so ab Mitte des Schenkels. Und das Ding heißt, glaube ich, Der Ursprung der Welt. L'Origine du Monde, genau.
Der Ursprung der Welt, genau.
So heißt dieses Bild. Der malt auch sich selber im Atelier und malt lauter schattige Figuren da rein und kein Mensch weiß ganz genau.
Und warum bringst du mir jetzt dann die Grotte mit? Denn offensichtlich der Ursprung der Welt, das wäre doch auch ein Riesenthema gewesen. Habt ihr natürlich
Nicht bei uns. Also. Es geht ja um Bilder, die bei uns sind. Aber wir sind überhaupt gar nicht weit weg von der weiblichen Scheide, muss ich jetzt mal hier sagen. Hier kommt nämlich natürlich auch etwas, was heute für uns wahnsinnig wichtig raus, nämlich Wasser. Aus dieser Grotte dringt ja jetzt ein Frischwasserfluss.
Ja.
Ich will es aber jetzt nicht übersteigern. Ich glaube, ihn hat das erstmal malerisch interessiert, dass man aber auch anfangen kann, darüber zu sinnieren, was da eigentlich genau dargestellt ist. Nämlich dieses aus der Unterwelt kommende Wasser, das wir aber zum Leben so dringend brauchen. Und was hier rauskommt, ist das beste Wasser, was du bekommen kannst, weil da garantiert nicht irgendwo noch ein totes Pferd im Fluss liegt, das Wasser verunreinigt. Hier kommen auch keine kleinen Plastikpartikel raus. Das ist das gefilterte Wasser, was wir zum Leben brauchen. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert hat. Ihn hat tatsächlich interessiert, etwas zu malen, was unmalbar ist an und für sich. Denn tatsächlich, das Aufregendste an der Grotte ist ja das, was man nicht sieht. Nämlich, wo kommt das Wasser her? Wo ist es? Er hat es ja nicht mal erhellt. Hell ist der ganze Rahmen drumherum. Und was ihm nun wirklich, lass uns mal über die Sachen sprechen, die wir sehen. Die Felsen, die sind ja wohl fantastisch gut gemalt, oder? Da gibt's überhaupt nichts dran zu meckern. Du hast das Gefühl, du kannst sogar diesen Jura-Stein physisch mit der Hand greifen. Und das Licht, was er drauf gemalt hat.
Warst du schon mal in einer Grotte?
Ja, mehrfach.
Mehrfach, ich auch. Ich kenne keine Grotte, die so aussieht. Ich kenne einfach keine Grotte, die so aussieht wie diese Grotte.
Wir sollten direkt in die Grotte der Lou fahren und uns das mal angucken.
Wie man was ich interessant finde, vielleicht ist das so ein Punkt, den würde ich gern vertiefen. Du hast gesagt, dem Künstler muss es egal sein, ob sein Kunstwerk gefällt. Das heißt, man darf als Künstler gar nicht darauf Rücksicht nehmen, sondern man macht einfach schlicht das, nimm es, so ist es. Wenn es euch nicht gefällt, Pech, dann habt ihr es nicht verstanden.
Also jetzt mal runtergebrochen, ja, würde ich sagen. Denn das, was unterscheide ich vom Gestalter? Der Gestalter, der muss, wobei das stimmt auch nicht, Gestalter können auch visionäre Leute sein. Also der Künstler muss nichts verkaufen. Im schlimmsten Fall verhungert er, weil er Sachen gemacht hat, die ihm jemand abkauft. Der Gestalter hat einen Kunden, der möchte irgendwas haben und er muss so lange dran rumfallen, bis auch noch der dämlichste Kunde versteht. Und ich kenne genügend Graphic Designer, die quasi psychologische Trainingscamps hinter sich haben, um bescheuerte Auftraggeber von ihrer Vision zu überzeugen. Das muss ein Künstler nicht. Der malt erstmal, was ihm höhere Wesen befahlen zu malen. Und wenn es Leute gibt, die damit was anfangen können, umso besser. Wenn nicht, auch egal, dann sterbe ich arm. Der Courbet, der ist nicht arm gestorben, der war auch ein geschickter Vermarkter, das ist auch der Erfinder des Salon des Refusés, der hat einfach, nachdem er von der Akademie nicht vom Salon nicht aufgenommen wurde, hat er einfach gegenüber ein Holzhaus gebaut und gesagt, so, ich bin rausgeschmissen worden, aber hier ist mein eigenes Ding, Edge, von seinem Geld. Und das hat funktioniert als Marketing. Aber tatsächlich ist es so, ein Künstler sollte zuallererst mal versuchen, das, was ihm vorschwebt, umzusetzen. Und er muss natürlich sehr überzeugt davon sein, dass das, was ihm vorschwebt, doch irgendwie relevant ist, weil an der Welt vorbeizuarbeiten, dazu muss man schon ganz schön
aber Ego haben sich damals auch die Künstler nicht gefragt, gibt's jemanden, der das sich hinhängt? Gibt es also die Frage, da sind wir einfach mal, wenn du jetzt irgendwas planst in der Kunsthalle, dann ist doch für dich immer auch entscheidend, kommen Leute und gucken sich das an. Wenn du was machen würdest oder machst du, oder ist es egal, sagst du, ich mache es jetzt, ich bin davon so fest überzeugt, und dann kommen die Leute oder sie kommen nicht. Das wird doch fast schon fahrlässig heute.
Ja, also wir versuchen natürlich irgendwie das Risiko zu minimieren. Wir machen so und so viele Sachen, von denen wir das Gefühl haben, das wird viele Leute anlocken. Aber gerade in der Gegenwartskunst zeigen wir natürlich Sachen, wo ich an meiner Hand abzählen kann, wie viele Leute da täglich reingehen. Also in der Galerie der Gegenwart. Ich glaube, ganz viele Leute gehen in die Galerie der Gegenwart, weil es jetzt erstmal die Fenster offen sind, man rausgucken kann auf die Binnenalster. Mhm. Und wenn noch was da Interessantes dabei ist, auch recht. Aber tatsächlich, dass Leute ähnlich entflammt wie vor einem impressionistischen Kunstwerk, vor dem Robert Morris, über den wir unlängst sprachen, das glaube ich nicht. Es ist aber tatsächlich so, das Verfahren hat sich aber bewährt. Denn dass Künstler etwas malen, was zu ihrer Lebzeit erstmal nicht so ganz verstanden wird und dann aber tatsächlich quasi ein ganzes Jahrhundert den Gedanken prägt. Ich bringe ja immer wieder meinen Freund Duchamp an, der ein Urinal in eine Ausstellung trägt und dann sagt, also was ein Kunstwerk ist, was ein Künstler zum Kunstwerk deklariert. Und der Courbet ist übrigens ziemlich ein legitimer Duchamp-Vorfahre, der sagt, wenn ihr nicht versteht, was ich hier male, dann ist das nicht mein Problem, sondern euer Problem.
Das kann man sich dann im Zweifel erlauben. Da kann man auch, finde ich, wenn man sagt, man ist ein großer Künstler, dann kann man vielleicht auch so eine Grotte malen, weil Leute sagen, okay, was der macht, ist immer große Kunst. Könnte man denken. Ja. Es könnte aber auch einfach nur dumme Arroganz, also dumme will ich nicht mal sagen, aber es könnte auch eine sehr starke Selbstüberschätzung sein. Sagen wir es immer positiv.
Aber die Frage ist, wonach willst du es bewerten? Also jetzt, wenn wir vor dem Gemälde stehen, das ist so 130 Zentimeter breit und fast 100 Zentimeter hoch. Das ist in unserem Raum zentral gehängt. Das ist kein kleines Handwerksstückchen, sondern das ist in einer Reihe von Bildern entstanden bei Courbet und ist
fast Originalgröße, ne? So der Grotte, genau.
Und also, dann schaust du dir einfach mal unter der Prämisse an, war er denn ein guter Maler? Wir nehmen mal die Motivwahl zur Seite und sagen, okay, wer malt schon Grotten? Aber dann schaust du dir das Ganze an und stellst fest, dieses Bild hat eine wirklich feine Strukturierung. Und zwar, jetzt schaust du dir mal ganz, indem du Bild aufteilst, machst. Dann ich schlage ja immer gern mal so ein diagonales Kreuz. Obere linke Ecke zu unterer rechten Ecke und dann entsteht so ein Kreuz, dann kannst du ein Fadenkreuz machen. Dann stellst du fest, also der obere Bereich, das ist Stein.
Ja.
Den hat er so und so gestaltet. Dem gegenübergestellt ist unten die Wasserfläche. Die hat er...
Die ist brillant gemalt, auch wie sie sich da bricht an diesem kleinen Felsen und so kleine
Wellen. Das ist doch mal ein schöner Einstieg. Du sagst, die ist brillant gemalt. Du bist glücklich, weil da eine Spiegelung gut dargestellt ist.
Ja, glücklich bin ich jetzt nicht, aber das ist klar. Also wenn man jetzt sagt, guck mal, wenn man davon absieht, von der Frage absieht, ob man als Künstler nicht auch sich ein Motiv nehmen sollte, was es wert ist, gemalt zu werden.
Ja.
Gibt's das dann so? Aber ich meine,
Und warum ist das nicht wert, gemalt zu werden, wüsste ich jetzt gerne.
Eine Grotte halt.
Heißesten Sommer in der Franche-Comté, deine Kinder sagen, mir ist heiß.
Stimmt, lass mal in die Grotte.
Du hast keinen Badeweiher zu haben,
keiner würde auch meinen Keller,
die beste Idee.
Aber würde einer meinen Keller malen, das ist jetzt auch kühl.
Ich bin mir sicher, dass dein Keller gemalt ein interessantes Betätigungsfeld für Betrachter ist. Was ist drin?
Dann sind wir an so einem Punkt, dann ist doch alles Kunst. Also, es ist handwerklich, keine Frage, es ist handwerklich gut gemacht, aber die Frage ist ja, ist automatisch jedes Motiv, was von jemandem gemalt wurde, der als großer Künstler gilt, ist das dann automatisch große Kunst? Nur, also verstehst du?
Nee, automatisch nicht. Solange du zweifelst, wahrscheinlich noch nicht. Wie hat Judy Lübcke immer gesagt, das wird zum Kunstwerk dadurch, dass sie es kaufen.
Ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, genau. Und dadurch wird es ja auch sein. Und dann denkt man sich so, du hast natürlich einen Punkt, wo man sagen muss, wenn es 130 Zentimeter breit ist und Höhe war auch ganz schön hoch, dann ist es eine andere Nummer natürlich. Das wirkt dann natürlich, aber das ist übrigens auch eine alte Journalistenweisheit. Weißt du, was man immer sagt? Schlechte Bilder einfach groß machen. Ja. Nein, ein schlechtes Bild, also die Größe allein kann mit Bildern schon was machen. Mhm. Wenn du es, je kleiner du es machst, desto besser muss das Bild sein. Also, ne, Ausschnitt, also.
Gilt auch in der Kunst ein gewisses, also genau. Man muss sich trauen, als Malerin, ein kleines Bild zu malen,
weil. Ist immer ein Risiko.
Ja, weil große Bilder sind auch verkäuflicher. Jetzt, aber ich glaube, der Wert dieses Bildes hat auch viel mit Assoziationen zu tun. Also wenn da rechts von dieser Grotte dein Elternhaus stünde und mit dieser Grotte verbindest du deine Jugenderinnerungen, dann ist diese Grotte auf einmal unendlich viel wert.
Ja gut, das ist aber mit allen Sachen so.
Ja, oder? Aber dann sind wir doch schon weg von, das ist nicht malwürdig. Denn
ja, aber dann,
die Bedeutung, die du ihm beimisst, ist jetzt schlicht und einfach, du verbindest damit noch nichts. Wenn du anfängst, mit diesem Bild was zu verbinden,
klar,
dann formt sich diese Grotte ganz neu.
Aber wie viel haben da ihr Elternhaus stehen an der Grotte? Zwei Leute?
Ich glaube, da steht gar keiner.
Aber da könnten sich ja zwei oder drei Leute damit was verbinden.
Jetzt wäre das die Grotte, nach altem Mythos der Eingang zum Acheron ist. Ist es dann auf einmal bildwürdig, weil dann sagt, der Weltmythos sagt, an der Grotte des Lu ging's hinunter in den Acheron. Ist es dann?
Ja, ich finde, es ist so ähnlich, wie wenn man irgendwie einen Witz erklären muss. Findest du nicht? Also ich finde, verstehst du, wenn man das Bild muss doch aus sich und für sich selber sprechen. Und da haben wir ja viele Bilder in diesem Podcast gehabt, die für sich selber sprachen. Und ich finde dieses, ja, wenn man jetzt sagt, aber warte mal, wo es da runter geht und die Legende sagt und so. Das sagt mir dieses Bild, verstehst du? Bild aber nicht.
Jetzt versuche ich eine neue Taktik.
Mach was mal.
Deine Festung zu brennen ist gar nicht so einfach.
Was hast du denn mit dieser Grotte?
Ich bin total fasziniert von dir.
Und
ich bin noch nicht an dich rangekommen. Das ist ganz furchtbar. Das passiert mir alle vier Bilder mal. Das ist
ja wirklich.
Also machen wir es andersrum. Wenn du durch eine Gemäldegalerie gehst und in der Gemäldegalerie ist ungefähr 13 Mal ungefähr dasselbe Bild, eine Landschaft von irgendwas, ein Porträt von irgendwas. Du stoßt nach 13 Porträts auf dieses Ding. Was für ein unglaubliches Glück, plötzlich kein Porträt vor dir zu haben. Was ich damit sagen will, ist, diese Grotte zu malen. Wir sind noch gar nicht so weit bei der Symbolik, wo man sich nochmal zurückkehren kann zum Ursprung. Den Courbet interessiert halt der Ursprung und das reicht eben vom L'Origine du Monde bis hin zum Ursprung des Wassers an der, ihn interessiert auch das Ende, daher natürlich dieses Begräbnis in Ornon. Also das Bild ist nicht wahllos gemalt, denn er verbringt ja auch viel Zeit damit, das zu malen. Dem gehen einige Studien an Felsmalerei zuvor, also da ist, in dem Bild steckt wahnsinnig viel drin, dass du, das Lustige ist, ich habe immer noch nicht genau verstanden, was dich daran nicht glücklich macht, und der Bildgegenstand, das ist ein bisschen wenig, weil ich meine, es gibt Leute, die reisen zu bestimmten, also das hier ist doch bestimmten Touristenziel in der Gegend, ich bin mir todsicher, da gibt es Schilder, die sagen, zum Anfang der Lou.
Ich habe so viele Grotten gesehen und das ist eine der langweiligsten Grotten, die ich kenne. Die ich jetzt kenne.
Aha.
Dieses, also weißt du, das ist so, und um das andere zu sagen, also ich nehme ein anderes Beispiel, ja, wenn ich in einem Restaurant bin und geben wir in das gleiche Restaurant und esse 12 Mal mein Lieblingsgericht und beim 13. Mal kriege ich ein anderes Gericht, das schmeckt mir aber gar nicht, dann esse ich beim 14. Mal wieder mein Lieblingsgericht, weißt du? Also, und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen so, dass ich denke so, nur weil das jetzt, also zu sagen, da hat einer was gemalt, was per se eigentlich langweilig ist, was auch nicht besonders schön ist, was sag mal, gut gemalt ist, aber jetzt auch nicht, also die viele andere Maler, die dabei waren, haben mindestens genauso gut gemalt, aber interessantere Motive. Dann so versuchen, ja, aber da geht's doch irgendwie zum Ursprung des Lebens, lalalala. Irgendwie habe ich das Gefühl, Herr Courbet wollte dann nur mal so, ja, euch zeige ich es mal, ich kann das letzte langweiligste Ding malen, es ist trotzdem große Kunst, weil ich halt Gustave Courbet bin.
Also sag mal, er ist ja nicht Duchamp und hat sich nicht hingestellt und gesagt, was ich male ist große Kunst, sondern er hat gesagt, ich interessiere mich dafür, das möchte ich malen, egal wie ihr das findet. Und verbaut einen das mit der großen Kunst auch so ein bisschen so, da steht man dann so ein bisschen knirschend davor und sagt, oh, das soll ich gut finden. Drehst dir um und schau dir mal das an und schaust, wie es gemalt ist. Also es ist so, es ist das gute Recht eines jeden Betrachters, etwas nicht gut zu finden. Insofern ist das
nicht gut, genau, aber das will ich gar nicht sagen. Es ist nur so, dass man denkt so, warum? Also dieses, muss ich denn jedes Bild gut finden?
Nein.
Ich habe, glaube ich, jetzt von 54 Folgen 53 Bilder. Und du hast mich ja tatsächlich das meiste Mal überzeugt. Vielleicht bin ich jetzt auch so renitent und denk so, diesmal lass ich mich von ihm nicht bequatschen und lass ihn immer wieder und immer. Es kann sich ja auch jeder, ich bin gespannt, das ist ja auf der Montagsseite des Hamburger Abendblatts zu sehen, groß zu sehen. Ich bin gespannt auch, wie das auf so einer Zeitungsseite wird. Ich
wollte gerade sagen, das kann auch Drucker herausfordern, weil das darf natürlich nicht wegsaufen.
Ja, durch dieses Schwarze. Und es ist auch so, wie dieses, jetzt, du würdest ja, so wie ich dich kenne, hast du schon gebucht und fährst ja diesen Sommer hin. Ich würde jetzt, deswegen würde mich jetzt nicht reizen, da hinzufahren. Solche Grotten, solche Dinge habe ich zu Hunderten gesehen. Wirklich. Und das ist nichts Besonderes. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ist auch dann, muss man sagen, es ist auch nicht, oh Gott, ich ereifere mich jetzt gerade so.
Und es ist nicht mal ob seiner mysteriösen Anlagen. Hier vorne hast du dann diesen Steg mit den beiden Holmen, die genau in Richtung der Mitte weisen.
Und weißt du, war ich mal in Portugal und da gab es genau den Steg und da fuhren da die Touristenboote und dann fuhr man links rein und rechts raus. Im Legoland gibt es auch so eine ähnliche Konstruktion. Also
du bist für den Courbet nicht zu gewinnen.
Ich weiß gar nicht. Die anderen Bilder, die du mir erzählt hast, die würde ich interessieren. Ich gucke mir nachher mal den Ursprung der Welt zum Beispiel an. Oder dieses, das finde ich interessant. Das finde ich auch sozusagen, weißt du, so von der Überhöhung finde ich das interessant zu sagen, okay, da ist etwas, das fotografieren wir, eine Vagina und überhöhen das. Hier ist ja auch nichts überhöht.
Ja, warte mal, du hast mich jetzt aber wiederum auf eine Idee gebracht. Vielleicht sollte ich mal mit den Kolleginnen, Kuratoren sprechen und sagen, wir machen mal eine Ausstellung zum Ursprung. Da darf natürlich die L'Origine du Monde nicht fehlen, wobei der ist viel angefragt. Weiß nicht, ob die Kollegen, ist glaube ich im Orsay in Paris. Aber tatsächlich, wenn du anfängst, mal lauter Bilder über Ursprünge, bist du mit der Grotte ganz weit vorne.
Ja, aber
ursprünglicher geht's ja fast gar nicht.
Entspringt denn der Fluss einer Grotte? Nö.
Nee, der läuft da raus. Da kommt er ans Tageslicht. Das ist der Moment, wo das, also vorher hat dieses Wasser, ich weiß nicht wie viele Jahre, teilweise sind es ja, also das ist ja nicht direkt das gefilterte Wasser, was oben durchfällt, sondern das ist ja teilweise uraltes Wasser, was da rauskommt, da im Stein verbracht. Und an der Stelle kommt's raus. Und es kommt raus und es fließt seit Jahrhunderten. Das hat er jetzt auch hier, seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen. Da rechts wird's ja auch so ein bisschen, bewegt er das Wasser. Also ich finde, wenn ich den Auftrag hätte, etwas Mysteriöses zu malen, ich würde wahrscheinlich die Grotte der Lou malen. Bloß ich könnte es nicht so gut wie der Courbet. Ich werde dich nicht dafür gewinnen können, aber wir werden uns da gar nicht mehr einig.
Nächste Woche wird's dann, was kommt nächste Woche? Kannst du schon mal
sagen? Also nächste Woche kriegst du ein sonniges Bild mit südlichen Palmen und da springen wir nochmal so 30 Jahre zurück in unserem sommerlichen Ding und schauen uns mal das Innere eines Palmengartens an.
Ich kenne einen Palmgarten.
Ja? Jetzt hast du schon Grotten gekannt und nicht gut gefunden. Jetzt
ein Palm? Nein. Ich kenne viele Palmgärten. Ich kenne auch einen in Deutschland. Ich sag nicht wo. Ich kenne einen.
Vielleicht sogar den du kennst. Das ist ein alter Palmengarten.
Oh, ein alter Palmengarten.
Dann
muss ich mich auf die A24 begeben?
Ich denke nicht in Autobahn, sag mir in Eisenbahn.
Das ist die Eisenbahn Richtung Berlin, aber ja, nicht nach Berlin.
Oh. Ja, nein, du musst tatsächlich bis Berlin. Es ist
Sanssouci.
Nee, aber.
Aber daneben.
Ja, wir Potsdam. Schauen uns das Bild an.
Oh, Potsdam, es geht nach Potsdam. Nächste Woche selbe Stelle. Und dann sind der Kollege Alexander Klar und ich vielleicht auch wieder versöhnt mit der. Wahrscheinlich, ich befürchte, dass er mich jetzt noch stundenlang bequatscht mit dieser Grotte. Und ich fand sie halt.
Wir stellen uns immer vor, das ist für die echte Grotte mal. Ja. Das wirst du mir nicht ausschlagen können.
Du kannst mir die Grotte ja mal ausleihen. Ich hänge sie mir zu Hause mal. Könntest du mir was ausleihen aus der Kunsthalle? Einfach so, ne?
Wenn du bereit bist, die Versicherung zu tragen und die klimatischen Bedingungen an deinem Sofa-Eck so sind, dass unsere Konservatorinnen Ja sagen, bin ich für alles bereit.
Du könntest mir den Wanderer ausleihen? Das würde ich mal so eine Party machen zu Hause.
Ich muss mal gucken, was meine Arbeitshaftpflichtversicherung so genau sagt, wenn ich.
Du kannst ja Sachen an andere Museen und so ausleihen, klar.
Ja. Ich muss mal überlegen, wie weit ich meine Machtbefugnisse ausdehne, was mit mir passiert. Das wäre eine schöne Geschichte.
Der Wanderer
verliehen an den Chefredakteur.
Das Hamburger Abendplatz. Vom ehemaligen Kunsthalldirektor. Dann. Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.